Hallo, liebe Katrin, danke, hast du für dieses Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo, lieber Jan, danke für die Einladung. Ja, ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin Katrin, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe an der Universität Wien Theater, Film und Medienwissenschaften studiert und arbeite jetzt am Schlachthaustheater. Ich kann ja kurz erzählen, wie ich da hingekommen bin.
Unbedingt, spannend.
Ja, langer Weg. ja, wie bin ich dort hingekommen? Ich habe schon während dem Studium Theaterassistenzen und Praktika gemacht und habe eigentlich begonnen, so im klassischen Sprechtheaterbetrieb so die ersten Praktika zu machen und bin dann aber ziemlich schnell drauf gekommen, dass die freie Szene besser für mich passt aus ganz verschiedenen Machtstruktur-Hierarchie-Problemen. Und was auch immer das große Stadttheater alles so mitbringt. Und war dann, bevor ich hierher gekommen bin, frei in Wien. Es heißt freischaffend, dass ich mich eigentlich so von Projekt zu Projekt gehangelt habe. Und man kann so ein bisschen so zwei Bereiche bei mir beruflich unterscheiden. Also ich habe als Dramaturgin gearbeitet. Das heißt, ich habe Produktionen dramaturgisch betreut, aber vor allem Produktionen, die im öffentlichen und im digitalen Raum stattfinden. Dazu kann ich auch gerne noch später erzählen. Und ich habe für zwei Online-Magazine geschrieben. Das heißt, ich habe einmal diesen redaktionellen Bereich, also im redaktionellen Bereich gearbeitet und im dramaturgischen Bereich. Und dann, genau, das habe ich eine Spielzeit gemacht. Und dann hat das Schlachthaustheater eine digitale Dramaturgie gesucht. Und was super in meinem Profil gepasst hat und auch einfach das Haus sehr gut zu meiner Vorstellung, wie Theater funktioniert oder welche Inhalte wichtig im Theater sind, passt. Und ja, und jetzt bin ich seit dieser Spielzeit, also seit August erst am Schlachthaustheater unter der neuen Leitung Digitale Dramaturgin.
Hast du dich schon gut eingelebt in die Schweiz?
Ja, ich bin noch dabei. Ja, mach ganz tolle, spannende Erfahrungen.
Erzähl mir mal eine davon.
Von welchen Erfahrungen?
Ja, was du mir erzählen willst. Du kennst jetzt Deutschland und Österreich. Wo unterscheidet sich die Schweiz jetzt im Gegensatz zu Österreich?
Ich habe den Vorteil, ich arbeite im Theater und das Theater funktioniert überall im deutschsprachigen Raum gleich. Mhm. So, das ist mein Glück. So von den Menschen, der Kultur, der Mentalität ist die Schweiz einfach anders als in Deutschland. Also ich komme aus Mitteldeutschland, auch anders als in Wien. Ich finde die Leute hier nett, warmherziger und auch das ganze Stadtgefühl in Bern mag ich total. Also es ist total schön. Und es ist natürlich auch viel kleiner als Wien und es hat schon auch so ein bisschen einen Dorfcharakter, aber das macht es wiederum auch einfach für mich oder einfacher für mich anzukommen.
So die Großstadt.
Total. Und sonst, das kann ich noch sagen, landschaftlich mega schön. Also ich bin immer wieder geflasht, auch als ich jetzt zu dir gefahren bin. Sprachbarrieren sind noch da, aber hey, ich beiß mich da so durch und es ist sehr schön und spannend, herausfordernd auch.
Und die Kühe hast du auch schon gesehen.
Die Kühe sind das Beste hier. Ja, die Kühe habe ich auch schon gesehen.
Schottischen Hochland.
Ja, den bin ich auf dem Gurten begegnet.
Ja. Da finde ich mich immer sehr verwandt mit meinen roten Haaren. Darum sind wir die auch ziemlich nah. Aber weshalb ist die Katrin ins Theater gekommen? Was hat sie fasziniert am Theater?
Was fasziniert mich oder hat mich fasziniert am Theater?
Oder fasziniert mich immer noch?
Es fasziniert mich immer noch. Natürlich, wenn man dann in so einen Strukturen arbeitet, bekommt man auch dann die ganzen Schwierigkeiten und Herausforderungen mit, aber ich bin immer noch. Ja, du, den kommen wir noch. Ich habe erst Literaturwissenschaften, dann Theaterwissenschaften studiert und ich bin eigentlich über die Literatur ans Theater gekommen. Also ich habe viel gelesen als ich Kind und Jugendlich war.
Was hat dich so geflasht am Lesen? Also welche Geschichten?
Welche Geschichten? Vor allem Geschichten, die die einen aus der Alltagsrealität rausholen. Okay. Genau.
Also Fantasy.
Ja, ich muss sagen, ich war echt ein Fantasy-Nerd früher.
Ich jetzt, immer noch.
Du immer noch? Genau, und so bin ich dann ans Theater gekommen. Ich habe nämlich dann in einem Umfeld studiert, wo viele auch im Theater gearbeitet haben und auch Theater-AGs in der Uni habe ich viel besucht. Und dann habe ich wirklich ein Praktikum gemacht und war im Theater drin. Und dann.
Aber erzähl mir das Gefühl, warum hat es so geflasht?
Naja, du musst dir vorstellen, ist es nicht einfach nur eine Arbeit, wo du um 9 Uhr hingehst und um 17 Uhr heim, sondern wenn du im Theater arbeitest, vor allem nah an Proben, also diesen ganzen künstlerischen Prozess mitbekommst, das ist ein ständiger Austausch, jeder Tag ist irgendwie anders. Du hast mit ganz verschiedenen Menschen zu tun. Ich glaube, auch das ist das, was mich flasht. Du hast nicht nur die, also Theater ist ja nicht, kann man nicht reduzieren, wie ja zum Beispiel ich, das ist nur Literatur oder nur bildende Kunst, sondern es treffen da eigentlich super viele Kunstformen aufeinander, von Musik, Bühnenbild, AutorInnen. Und das finde ich total interessant, wie da Perspektiven zusammenkommen und dann gemeinsam was entwickeln. Und am Ende gibt es eben diesen kathartischen Moment, die Premiere, wo man dann zeigt, was man erarbeitet hat und Leute von extern einlädt. Und das ist total cool und spannend und dynamisch. Das ist, glaube ich, das, was mich im Theater flasht.
Du bist ja meistens hinter der Bühne oder so. Und wenn du aber diesen Blick auf das Theater hinter der Bühne einnimmst und man nochmal auch im Publikum sitzt, wie sind diese unterschiedlichen Blicke?
Also das ist ja eigentlich schon mal sehr das, was auch irgendwie Dramaturgie ausmacht. Mhm. Ich kenne das, was dahinter passiert, oder das ist auch irgendwie, ich arbeite hinter der Bühne, aber mein Aufgabengebiet ist eigentlich auch zu schauen, wie vermittle ich das Theater an dem Publikum? Also wer ist überhaupt unser Publikum? Ja. Und ich finde das immer wieder spannend und ich glaube, das ist auch, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie sind diese verschiedenen Blicke? Ich glaube, das ist auch großer Teil von dramaturgischer Arbeit, sich immer wieder die Frage zu stellen, warum, was ist zeitgenössisches Theater? Was ist auch der Blick von dem Publikum auf Theater? Und ja, wie kann man da einen Begegnungsort schaffen. Und es ist natürlich, ich merke das immer wieder, ich habe einen ganz anderen Blick auf Theater als eine Person, die einfach nur als Besucherin kommt.
Aber für die macht ihr ja auch aber Theater, im Endeffekt. Für die Zuschauerinnen. Und also ich verstehe schon, dass du natürlich im ganzen Metier einen tiefen Blick hat. Aber wie schärfst du auch deinen Blick dann fürs Publikum? Weil die ja auch mit einem anderen Blick kommen.
Ich glaube, da ist es ganz wichtig, mit dem Publikum in Kontakt zu sein. Mit dem Publikum, mit dem Publikum zu sprechen, sich Feedback einzuholen. Ob das jetzt in Form von Publikumsgesprächen ist oder Einzelgespräche, dass ich als das Weinglas danach, ganz wichtig, genau, ob das jetzt irgendwie Privatgespräche sind oder dann in Form von einem Vermittlungsformat. Ich glaube, das ist super wichtig und ich glaube aber auch, um jetzt wieder ein Problemchen des Theaters anzuteasern, dass das einfach generell so ein strukturelles Problem im Theater ist. Es wird viel zu wenig gemacht, man müsste da noch viel mehr machen, eben das Publikum oder auch die Zusehenden, die dem Theater noch fern sind, mit einzubeziehen und viel mehr in einen konstruktiven Dialog zu gehen.
Ja, und vor allem jetzt durch diese zwei extremen Jahre muss ich das Theater an und für sich auch Fragen stellen, wie gehen wir weiter? Und darum wahrscheinlich jetzt auch deinen neuen Job. Also die digitale Transformation, oder?
Ja.
Oder eben auch nicht.
Ja, ich hoffe doch, ja.
Ja, schon, aber das ist ja die Gretchenfrage. Ja, wie viel digital lässt man rein und wie viel macht man immer noch auf der Bühne, was ich auch verstehen kann? Oder?
Ja, ja.
Oder macht man Hybrid?
Ja, genau, das, da stellen sich mir jetzt mehrere Fragen. Also ja. Ich glaube halt diese... Also ich glaube, grundsätzlich ist, oder das ist auch mein Verständnis von digitaler Dramaturgie, mein Verständnis ist es nicht, dass plötzlich alles super technologisch, kryptisch, unzugänglich ist und nur noch irgendwelche TechnikerInnen Zugang zu Theater finden, sondern ich glaube, digitale Dramaturgie ist auch eine Strategie, um zu der Publikumsgewinnung zurückzukommen, eine Strategie, ich habe deinen dramaturgischen Bogen des Gesprächs jetzt getaggt. Also ich glaube, das ist
ein Teil davon.
ich glaube, es ist eine Strategie, um ein vielfältiges Publikum auch zu erreichen, um auch eine jüngere Generation zu erreichen. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass durch die Pandemie hat das Theater in Bezug auf seine Öffnung, was digitale Formate betrifft, schon voll den rasanten Aufstieg erfahren, weil wir einfach gezwungen waren, auch in der Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Aber ich will das jetzt gar nicht so auf die Pandemie schieben oder dass das halt irgendwie eine Notlage war und jetzt können wir einfach analog weitermachen. Es gab auch schon davor spannende digitale Theaterformen und ich bin der Meinung, die Frage, wie machen wir weiter oder ist das auch ein Transformations- oder transformieren wir damit unsere Theaterinstitutionen? Da stellt sich auch die Frage, wo beginnt digital? Wo beginnt auch in dem Bereich Theater? Ist es digital?
Wo fängt digital
an? Wo fängt digital an? Reicht es aus, wenn wir uns mit Smartphones auf die Bühne stellen? Ist das schon irgendwie digitales Theater? Ist eine interaktive Website ein digitales Theaterformat? Ist das überhaupt noch eine Theaterkunstform? Und ich glaube...
Wo fängt es für dich an?
Ja, spannende Frage.
Ja, ab und zu kommt mir eine so raus. Nicht alle Fragen sind spannend, aber ab und zu kommt mal ein.
Ja, wo fängt es für mich an? Ich glaube...
Du bist ja auch ein Kind deiner Zeit.
Ja, ich bin ein Digi-Native.
Ja, ich bin schon... Also schon, ich bin damit aufgewachsen, aber bei mir war es noch nicht so allumfassend.
Ja, stimmt. Also dann, ich habe wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Gewohnheit, mit diesen Dingen umzugehen. Also mit digitalen Technologien. Also wo fängt es für mich an? Ich glaube, es fängt da an, wo digitale Technologien, was auch immer das ist, ob das jetzt eine Website ist, ob das VR, AR oder Social Media ist, wenn eine Technologie genutzt wird und in einen künstlerischen Prozess mit einbezogen wird und das geschickt gemacht wird oder auch einfach Technologien in Produktion reflektiert werden, da fängt für mich ich versuche so ein bisschen das digitale Theater, diesen Begriff zu vermeiden, weil es gibt nicht das digitale Theater, Nein. Das ist viel zu breit. Aber ich
Theater kann man ja auch nicht eingrenzen, also Kunst genau. Kann man ja auch nicht eingrenzen.
Genau, und ich glaube, da fängt für mich digitale Dramaturgie und auch digitale Theaterformen an.
Ja, spannend, spannend, spannend. Wie ist das Feedback, wo du jetzt auch, ich merke, du bist extrem kommunikativ, auch mit deinen Ideen gekommen bist, auch beim Publikum?
Du meinst, wie das vom Publikum angenommen wird? schwierig. Also was heißt, es steckt ja echt noch in Kinderschuhen. Also generell... also digitale Theaterformate. Ich habe den Eindruck, dass es schon auch irgendwie gerade von eher einem Eltern...
Oder wir fangen vorher noch mal einen Schritt vorher an. Wann hast du für dich das erste Mal etwas Digitales im künstlerischen entdeckt, wo das Tier den Ärmel reingenommen hat.
Ich glaube, das war bei einer Produktion, die habe ich von einem Wiener Theaterkollektiv gesehen. Und das war via Zoom, also es hat über Zoom funktioniert. Und das war aber partizipativ angelegt. Also ich konnte als Zuschauende mitentscheiden, wie der Plot weitergeht. Das fand ich super spannend. Also generell die ganze, den ganzen Aspekt Interaktivität, Partizipation kann bei digitalen oder hybriden Formaten ja nochmal ganz anders oder viel mehr funktionieren, als wenn ich im analogen physischen Raum sitze.
Aber wie war die Herangehensweise, wo du das gelesen hast? Was kam dir durch den Kopf?
Du meinst, als ich das gesehen habe, wie... ja, also natürlich...
Das sind ja dann die Fragen auch vom Publikum.
Das sind die Fragen vom Publikum. Natürlich ist es erstmal ungewohnt, partizipativ, also bei so Theaterprojekte, die partizipativ sind und man muss aus der Comfortzone.
Machst du das gerne? Ja, eigentlich schon, weil du bist jetzt bei mir.
Ich bin jetzt bei dir, ja. Ja, eigentlich schon, aber ich habe auch gemerkt, ich meine, ich bin 28 Jahre alt, ich bin noch relativ jung, aber trotzdem habe ich festgefahrene Denkmuster, wie Theater funktioniert oder halt einfach durch mein Studium bin ich auch voll auf so Sprechtheater, analoge Sprechtheater getrimmt und das war erstmal ungewohnt, aber es war eine voll spannende Erfahrung und es war eine super neue Theatererfahrung auch für mich und das war eigentlich auch so der Auslöser, wo ich dachte, das hat ein krasses Potenzial, um auch Menschen, die dem Theater bis jetzt eher fern sind, mit einzubeziehen, um neue Geschichten zu erzählen, um auch ja, neue Darstellungsweisen zu finden und auch eine neue Partizipationsmöglichkeit fürs Publikum zu finden.
Ist im Studium das Digitale, haltet dort das auch schon Einzug oder ist es immer noch sehr klassisch?
Es ist immer noch sehr klassisch, würde ich sagen. Ich hatte das Glück, in Anführungszeichen Glück, dass, also für mich ist es jetzt ein Glück für meinen Job, dass ich ein Master war noch nicht vorbei und dann kam Corona.
Okay.
Genau. Und ich war dann eigentlich gezwungen, mit meinem Seminar digitales Theater zu sehen und das zu besprechen. Das heißt, es hat dann schon gezwungenermaßen in der Uni eine Rolle gespielt. Aber die ganzen Uni-Institutionen, auch die Theaterwissenschaft lernen, sind einfach altbacken und noch nicht so noch nicht so weit, würde ich sagen.
Ich habe manchmal das Problem, auch bei Kunst, wenn man Kunst studiert und so. Ich verstehe schon den Aspekt, dass man das studieren kann, aber kann man es dann auch leben? Weil dort ist es ja sehr vorgegeben, wie Kunst sein soll oder so, ist das nicht gerade der Tod der Kunst, wenn man Kunst lernt?
Ja.
Oder hilft es einfach ein bisschen, den Horizont zu erweitern?
Ja, ich hoffe, das hat mein Studium gemacht. Ja, wäre das traurig. 10 Jahre studiert. Und
die Erkenntnis zu haben, dass es vielleicht nichts gebracht hat, ist vielleicht auch ein Lerneffekt.
Ja, das stimmt. Hey, das ist ein super spannender Aspekt. Ich glaube, das ist für meinen Beruf als weil ich ja dramaturgisch arbeite, hilfreich ist, weil man auch sehr viel Diskurs natürlich hat. Es ist natürlich viel Diskurs und ich merke auch, ich bin durch diese 10 Jahre Studium habe ich auch oft einfach einen akademischen Blick auf Theater. Und das macht es schwierig, ja. Aber ich finde, für Dramaturgie ist es auch wichtig zu wissen, welche Diskurse,
wohin
welche Theater,
will man gehen?
Genau, welche Theatertheorien gibt es, welche Diskurse sind aktuell, welche gab es, Theatergeschichte, bla, bla. Natürlich, wenn ich jetzt Regie studiert hätte, dann wäre das viel weniger so Wissenschaft. Dann hat man mehr Möglichkeiten, sich auszuprobieren, also künstlerisch zu arbeiten. Ich glaube, das wäre dann nicht so der Tod für die Kunst.
Ja, ich habe mich einfach schon gefragt, wenn man eben Kunst bewertet. Mhm. Und dann sagt, das ist jetzt Kunst und das eher weniger oder eben jetzt auch, da muss ich eben dann schon auch die Unis und so die Frage stellen mit dem Digitalen, weil das drückt langsam und das kann man jetzt nicht mehr einfach, glaube ich, so wegschieben und sagen, ja, es ist irgendwie dabei, aber bewerten wird schwierig. Das ist schon ein Umwälzungsprozess, finde ich.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt Hochschulen eh in Zürich, die da, glaube ich, sehr aktiv auch sind, was diesen ganzen digitalen Transformationswandel betrifft. Dann in Hildesheim, die experimentieren auch viel mit so alternativen digitalen Theaterformen. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass es noch so ein bisschen, also generell gibt es, glaube ich, voll die krasse Skepsis, noch Misstrauen gegenüber dem diesem Wandel oder dieser Öffnung. Und das, was ich persönlich eigentlich voll schade finde, weil ich will diesen analogen Theaterraum gar nicht zerstören. Ich möchte ihn nur erweitern.
Und ergänzen wahrscheinlich.
Ergänzen, genau. Ergänzen.
Was ist dann die Faszination am Analogen? Welche Produktion oder was hat dich vielleicht, wo du klein warst, geflasht, wo du zum ersten Mal eine Bühne gesehen hast und etwas im Kunstbereich? Was hat dich geflasht? Also ich weiß, wie du reingekommen bist, aber was hat dich geflasht?
Was mich geflasht hat? Als ich kleiner war.
Als du kleiner warst?
Ja, also ich glaube, als ich noch so einen ziemlich frischen Blick auf Theater hatte und kleiner war, hat mich das total geflasht, wie ja, so klassischer Stoff in die Gegenwart verlagert wird. Dann auch, wenn eine feministische Perspektive auf einen klassischen Stoff irgendwie da ist. Und ja, eigentlich so richtig großes Tamtam-Theater habe ich habe ich gern gehabt als Kind. Also
Tamtam.
Ja, und gern auch mit so popkulturellen Referenzen und laut mit Musik und Drehbühne. Ja, das, was sich aber sehr schnell erschöpft bei mir, oder das hat sich sehr schnell bei mir erschöpft, dann auch diese Faszination. Aber das ist eigentlich, was mich geflasht hat, also diese Frage, wie können wir mit Stoffen, die uns ja auch irgendwie prägen und die auch so Teil der Lehre sind in der Schule oder in der Uni, wie holen wir die in unser Heute? Und das ist auch gerade eine Frage, die mich noch voll beschäftigt oder auch immer wieder so eine Leitfrage ist. Naja, weil es, glaube ich, jetzt in der digitalen Dramaturgie auch eine wesentliche Rolle spielt.
Jetzt sehe ich's. Du hast schon ein paar Mal also angesprochen, so die Schattenseiten und eben das, das Staatstheater mit den Hierarchien schwierig geworden. Willst du das noch ein bisschen vertiefen?
Ja.
Ohne, dass ich es mit Fragen zutexte. Ich habe da schon ein paar.
Du hast noch ein paar? Ja, okay.
In diese Richtung, aber ich erzähl mal.
Ja, also es ist ja leider immer noch so, dass das Theater ein sehr sexistisch, rassistisch, klassistisch geprägter Raum ist. Vor allem, dass umso größer das Theater, umso hierarchischer, umso ja auch irgendwie machtstrukturierter. Und das fängt, glaube ich, ich glaube, da muss man verschiedene Ebenen unterteilen. Es fängt damit an, dass welche Stoffe zeigen wir, welche Stücke spielen wir. Und wenn man, gerade so Stadttheater, versuchen ja diesen Spagat zwischen zeitgenössischen Stücken und auch dem Kanon. Und der Kanon ist halt einfach sehr, also der Literaturkanon, die ganzen Klassiker, das ist einfach sehr eurozentristisch, weiß, männlich dominiert. Und dann stelle ich natürlich auch die Frage, welche Körper holen wir auf die Bühne? Und das hat viel damit Körperidealen und Körpernormen zu tun. Und welche Personen inszenieren das? Das ist immer noch in den großen Bühnen inszenieren immer noch hauptsächlich irgendwelche mittelalten weißen Männer. von wem werden die Theater geleitet? Also wer richtet die Theater aus? Das alles ist einfach noch sehr, also was ich sagen möchte, Theater ist immer noch ein sehr ausschließender Ort. Und hinzu kommen natürlich dann die ganz prekären, dramatischen Arbeitsbedingungen. Also einfach auch wie Arbeitsverteilung im Theater aufgeteilt ist, vor allem im Stadttheater. Also ich muss sagen, ich habe da total Glück am Schlachthaustheater. Aber wie von der Hospitanzassistenz, die sich wirklich kaputt arbeiten, die dann eine 80-Stunden-Woche haben und am wenigsten verdienen. Und dann geht es aber weiter nach oben, umso weiter oben du bist, umso mehr Macht hast du und umso mehr Kohle verdienst du. Also das Stadttheater hat eigentlich immer noch sehr monarchische Strukturen, um das offen
zu bringen. Wie war so der Erweckungsmoment, wo du die Strukturen das erste Mal an dir gemerkt hast? Und was hat es dann so ausgelöst? Ich nehme an, du bist sehr jung mit diesen Bildern konfrontiert worden.
Ja. Das war ja eigentlich, als ich meine erste Hospitanz gemacht habe. Und wie das für mich war, natürlich ist es kein gutes Gefühl, wenn du merkst, du bist irgendwie das letzte Glied der Produktion. Aber
jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man geht mit dem Strom mit,
yeah,
oder man bäumt sich auf. Und
yeah,
so wie ich dich wahrgenommen habe, hast du dich aufgebäumt.
Aufgebäumt. Ja, also ich habe eigentlich ziemlich schnell gecheckt, so Stadttheater passt nicht für mich. Okay. Und genau, und das ist eigentlich, also ich habe dann eigentlich mehr so in der freien Szene zu tun gehabt oder gearbeitet, wo die Strukturen einfach nicht so krass sind. Und genau, das war dann so die Konsequenz.
Und kam das dann aus diesen Erlebnissen, dass du, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe es heute noch gelesen, dass du Feminismus und Queerness im Master genommen hast, oder wo genau?
Ja.
Ich habe es eben gelesen darum und wollte mich dort noch ein bisschen
Ja. Ja, also ich habe mein Masterstudium, hatte ich eigentlich wirklich einen Schwerpunkt auf so queer-feministische und auch postkoloniale Perspektiven im Theater. Und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, mich aufzubäumen, wie du so schön ausgedrückt hast, weil ich das Glück hatte, Seminare zu belegt zu haben, zu dürfen, die wirklich sehr, mich da sensibilisiert haben in Bezug auf, was für Machtstrukturen gibt es im Theater und auch.
Und so schließen wir die Klammer, dass eben das Studium schon nicht so schlecht ist.
Ja, stimmt, genau, stimmt. Ja, es hat mir wirklich geholfen, da auch ein Bewusstsein zu finden und auch eine Sprache oder auch ein Vokabular zu finden, um diese ganzen Missstände auszudrücken. Ja. Das stimmt. Abgesehen von den ganzen altbacken Theatertheorien.
Ja, die haben wir ja abgehandelt. Aber wie sind diese Themen Queerness und Feminismus jetzt im Theater so verankert? Oder noch vorher angefangen, was hat man dort gelernt im Studium? Bei diesen Themen.
Mhm.
Vielleicht an Beispielen, dass die Zuhörerinnen sich ein Bild davon machen können.
Ja, also zum einen einfach geht es gerade, wenn man eine feministische Perspektive auf Theater hat, viel um, wie funktionieren Theaterstrukturen, wo gibt es da Missstände in Bezug auf einfach den Gender Gap, Gender Pay Gap, also ganz so strukturelle Sachen. Dann aber auch, was ich auch vorhin schon erklärt habe, wie gehen wir mit Stoffen um und können die in eine feministische Narration bringen, also wirklich auch ein literaturwissenschaftlicher Ansatz.
Oder dass man sie neu interpretiert.
Neu interpretiert.
Auf die heutige Zeit.
Genau. Und natürlich haben wir uns dann aber auch Häuser angeschaut, wo man sagen könnte, dass die versuchen, eine feministische Leitung. Es gibt in Wien ein Theaterhaus, das heißt Kosmos Theater. Das wird nur von Frauen oder Flinterpersonen geleitet und spielt auch nur Stücke, die von Flinterpersonen geschrieben sind. Das alles gehört dazu. Und in Bezug auf so eine postkoloniale Perspektive, das ist halt mega breit. einfach weil Theater generell oder auch die Theatergeschichte total kolonial geprägt ist und auch gewisse Praktiken ja immer noch super, also rassistisch sind oder einfach verharmlost werden, wie zum Beispiel Blackfacing. Und da bei diesem Diskurs gehören diese auch wieder strukturelle Sachen dazu, aber auch, wie inszenieren wir und inwiefern sind auch Inszenierungsformen immer noch ja, sehr akademisch, weiß und eurozentristisch geprägt und wie können wir das öffnen für ein Publikum, um auch ja, nicht weiß, also schwarze Menschen und POC oder migrantisierte Personen einzuschließen.
Ja, das glaube ich, also ich bin eben schon auch sensibilisiert auf solche Themen, aber wenn man da rausgeht in die Gesellschaft, kann man eben schon auch, muss man auch sehr viel aushalten, nicht nur intern, sondern halt auch extern. Wie geht man damit um? Wenn man mit solchen Themen, die ich persönlich sehr wichtig finde, aber jetzt ein breites Publikum vielleicht nicht.
Du meinst jetzt mit, wie gehe ich mit diesem Zugang
ja.
um auf oder diesem Blick auf Theater?
Ja, Diversity, doch. Wenn man nicht den Oberbegriff nehmen möchte.
Du meinst jetzt wie im Theater, wie gehe ich damit ja. um?
Weil eben, ich nehme dich schon mal als hätte dich das auch gecatcht, wie mich auch. Aber ich habe ein kleines Beispiel bei mir. Ich habe ja Fernsehen gemacht und ich habe am Anfang durch den Stress gar nicht gegendert, weil ich war schon froh, überhaupt ein Wort rauszubringen, obwohl mir das Gendern schon extrem wichtig ist. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich eben mich erklärt, wenn das Stress weg ist und so, dann kommt genug Sauerstoff ins Hirn und dann geht's.
Ja.
Und dann habe ich es aber gemacht und dann kam eben die andere Seite. Und da kamen die und hab gesagt, hör auf mit diesem Quatsch, was ich nicht finde, darum habe ich es einfach durchgezogen. Aber wie geht man da, wenn man trotzdem ein Publikum haben muss, um auch ein Theater und auch seinen Job zu finanzieren.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch eine Gretchenfrage.
Manchmal auch eine Gretchen.
Und wie gehe ich damit um?
Ja.
Auch gerade, weil ich merke auch, in den Generationen gibt es einfach verschiedene Vorstellungen.
Ja, natürlich.
Also meine Generation oder Theatergeneration ist da viel aware oder hat da viel mehr das Bewusstsein als jetzt die Ältere.
Und darum, glaube ich, kommt schon, aber jetzt sind wir so in einem in einem Wechsel,
Übergangs. Naja, also ähnlich wie ich damit versuche umzugehen, wie das jetzt die Digitalität im Theater betrifft. Also einmal, ich glaube, da ist der Austausch super wichtig.
Es geht nur über das.
Und da ist auch der Austausch, also wie ich Austausch mache und wie ich vermittle. Und ob das jetzt feministische, dekoloniale Inhalte sind oder Digitalität im Theater, unser Zugang vom Schlachthaustheater oder auch mein Zugang ist, das möglichst, wie du auch sagst, an ein diverses Publikum zu vermitteln. Und ich glaube, da ist auch, wie spreche ich, was für Wörter benutze ich, wie erkläre ich, ohne mich in den Elfenbeinturm zu stellen und zu sagen, ich bin die junge, Ende 20-jährige feministische
Theatermacherin. Und ich mache alles richtig.
Und ich mache alles richtig. Ich mache auch Fehler. Ich sage auch problematische Sachen und man darf mich auch sehr gerne darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, diesen Spagat zu machen, wie vermittle ich das konstruktiver Menschen, die da noch nicht sensibilisiert sind? Aber wie bleibe ich trotzdem auch meinen Werten und meinen Vorstellungen treu? Ist mega schwierig. Und das ist jetzt auch gerade so den Prozess, den ich mache, seitdem ich hier in der Schweiz bin. Vor allem auch, was das digitale Theater-Thema betrifft. Die Menschen da neugierig zu machen und interessiert zu machen, zu begeistern. Und ich werde sehr, sehr oft gefragt, was machst du denn da? Was ist das denn? Und
konnte ich es bis jetzt gut abbilden?
Ja.
Dann könntest du immer, wenn du gefragt wirst.
Hier, der Link.
Der Link.
Ja, das fände ich super. Fände ich super, weil ja. Ich das ist manchmal echt so, okay, schon wieder packe ich meine Geschichte aus. Aber perfekt, jetzt habe ich dann einen Link.
Die Win-Win.
Und für dich, ja.
Eben die Queerness und auch feministische Themen hast du angesprochen. Wie, das nennt mich jetzt noch persönlich, und wie wird das Thema Behinderung abgehandelt im Studium, aber auch im Theatersetting?
Ich muss leider sagen, ich glaube, im Studium ist es immer noch sehr marginal.
Wohl, ich glaube eben mit dem Queer, also weißt du, ich merke das selber, dass die queere Community mit den Menschen mit einer Behinderung sehr nahe beieinander sind. Darum habe ich mir Gedanken gemacht, ob das bei dir im Studium auch ein Thema war, Behinderung. Weil es um andere Körper auch geht, oder?
Also in meinem Studium weniger, okay. Aber trotzdem habe ich, also ich muss da gerade an eine Theaterproduktion denken, die ich gesehen habe. Das war in Basel. Im Rahmen eines Theaterfestivals von einem australischen Kollektiv, der heißt Back-to-Back Theater. Oder geht es um neurodiverse Menschen? Und also ich will damit sagen, es war eine super spannende Produktion und ein tolles Stück, wo auch wirklich dann die Menschen mit Beeinträchtigung auf der Bühne standen und ihre Geschichte erzählt haben. Und ich finde schon, dass es da Wege gibt, wo, oder es gibt, glaube ich, gute Ansätze und gute Zugänge und spannende Zugänge, aber die noch gar nicht so, vor allem im Stadttheaterbetrieb, überhaupt nicht sichtbar sind. Also, ich glaube, dort in der freien Szene findet man da super spannende Sachen.
Ja, yeah, und dort fängt es ja dann schon an, sind die Gebäude
überhaupt barrierefrei.
Barrierefrei, oder?
Wie sieht
es bei euch aus?
Wir sind barrierefrei. Ja. Also komm, in unseren.
Ich kann mal besuchen und schauen.
Doch?
Doch, ich glaube schon.
Was? Du glaubst, warst du noch nie bei uns?
Nein, aber jetzt hab ich auch einen Grund.
Jetzt hast du einen Grund. Nein, wir sind barrierefrei. Du kommst in unsere Bar, dann in unseren Saal, auf Toilette.
Toilette geht?
Ja, Toilette geht.
Das ist immer matchentscheidend. Das ist manchmal. Geht Toilette oder geht Toilette nicht?
Ja, das ist total entscheidend. Ja. Das ist halt ein Grundbedürfnis, was man auch, ja.
Oder zumindest gibt es dann eine Lösung, wenn das Haus rein baulich halt nicht geht, hat man eine Lösung. Das finde ich dann auch immer, dass man dann, und da bin ich mit dem Kleintheater immer sehr glücklich, dass man dann lösungsorientiert nach Optionen schaut.
Ja. Ja.
Weil eben, das Kleintheater ist schon mehr als 50-jährig und dort, ja, vor 50 Jahren knapp hat man uns noch versteckt. Da hat man jetzt nicht so gedacht, ich könnte immer mit Behinderung ins Theater kommen. Das ist so in den letzten 50 Jahren ist es so gekommen. Aber was steht jetzt an? Wahrscheinlich kriege ich das Interview erst so im Dezember online, weil ich noch extrem viel vorbereitet habe. Aber was kommt so, sagen wir, im neuen Jahr?
Ja, das neue Jahr.
Das 23.
Meinst du dieses neue Spielzeitjahr? Ja. Was kommt? Meinst du jetzt im Schlachthaustheater?
Ja, oder einfach, was dich catcht beim Schlachthaustheater.
Ja.
Also, oder auch persönlich, aber man bleibt beim Arbeitgeber.
Ja, nehme ich auch an. Was kommt da? Also wir sind gerade in einer besonderen Situation. Wir haben die neue Leitung, das ist Ute Sengebusch, Maria Spanring und Lisa Marie Fix, drei Frauen, die seit August mit mir da sind, beziehungsweise ich bin mit denen drei gekommen. Und wir sind jetzt in so einer Umbruchphase, wo wir so gewisse Dinge ausbauen, neu bauen wollen im Schlachthaustheater. Eben auch den digitalen Bereich aufbauen, erweitern. Und da sind wir jetzt gerade am Planen und Überlegen, was da irgendwie auch spannend ist. Und das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen zusammengefasst. Wir möchten eben generationsübergreifend ein diverses Publikum ansprechen mit digitalen Theaterformen. Und das ist natürlich dann auch irgendwie so tricky, weil wie kuratiert man das? Wie bringe ich das an die Gesellschaft? Wie hole ich Interessentinnen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, da, wie ich auch vorhin erklärt habe, eine Sprache zu finden und egal, ob es auch auf der Website ist, eine gewisse Ästhetik zu finden, dass man nicht völlig abgeschreckt ist und sich so denkt, Gott, nur Anglizismen und technische Begriffe, ich verstehe gar nichts mehr, sondern wir möchten wirklich diese digitale Transformation oder diesen Wandel auch an ein älteres Publikum bringen. Das ist so ein bisschen die Challenge. Und da haben
wir... Hast du gerne Challenges?
Ja, das schön. Ist ja auch so Teil meines Jobs. Es ist alles ja. eine Challenge. Die Schweiz ist eine Challenge.
Ja, das ganze Leben ist schlussendlich eine Challenge.
Ja, voll.
Und man nicht noch mal weiß, wie es ausgeht. Doch, das Ende ist mal noch mal klar.
Ja. Genau, nein, das ist super spannend. Und wir haben da jetzt so verschiedene Projekte oder Teilprojekte, die wir gerade konzipieren oder entwickeln. Und ich kann ja mal kurz anreißen.
Noch so gerne.
Noch so gerne. Also ich darf nicht zu viel verraten, aber
ein bisschen teasen.
Ein bisschen anteasen. Zum einen möchten wir bestehende Vermittlungsformate digitalisieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass einfach alles auf die Website kommt, sondern ob das jetzt ein Podcast ist oder ob wir unser Social Media ausbauen, das ist auf jeden Fall ein Teilziel. Dann haben wir überlegt, ein Format zu entwickeln, wo man wirklich das Publikum oder auch ja, die Berner Theater-Szene, wo ich auch das Gefühl habe, da ist, was so digital-hybride Theaterprojekte betrifft, noch sehr wenig da. Genau, dass man die Szene oder auch das Publikum sensibilisiert, wie breit dieses Spektrum ist an digitaler Arbeit. Und da haben wir vor, verschiedene KünstlerInnen vorzustellen in Form eines, in einem Begegnungsformat, einem Austauschformat, wo auch das Publikum die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und in Dialog zu kommen. Und das sind dann wahrscheinlich Arbeiten und KünstlerInnen aus dem ganzen deutschsprachigen oder darüber hinaus Raum. Ob jetzt das Leute sind, die ich aus Wien oder aus Deutschland kenne oder Leute, die hier vor Ort in der Schweiz sind.
Das Netzwerk.
Das Networking, ja. Und ein weiterer Baustein unserer, ich nenne es mal Vision, wie meine Chefinnen so gerne sagen, ist eine Werkstätte zu errichten, wo Menschen wirklich die Möglichkeit haben, digitale Technologien auszuprobieren. Und das meine ich jetzt physisch. Also sie kommen und wir haben eine Grundausstattung. Das hängt natürlich dann auch viel damit zusammen, wie wir uns auch als Haus ressourcentechnisch neu aufstellen. Und in dieser Werkstatt haben dann die, ob das jetzt irgendwelche jungen TheatermacherInnen sind oder einfach Ältere, die ihre Kenntnisse ausbauen wollen, die Möglichkeit zu forschen und sich zu überlegen, wie kann man diese Technologien nutzen und damit künstlerisch arbeiten. Und das soll unter einem Produktions-, also ohne Produktionszwang stattfinden. Also am Ende muss kein Stück entwickelt werden, sondern es soll forschen, ein Entwickeln, ein Ausprobieren sein, wo man auch scheitern darf und wo Menschen den Raum haben, sich ohne Zwang und Druck auszuprobieren.
Ja, um sich weiterzuentwickeln, muss manchmal auch gescheitert werden.
Total. Und ich glaube auch bei diesem digitalen, bei Digitalität und Theater ist es total wichtig, das auch immer wieder zu betonen, damit die Leute sich ermutigt fühlen und sich auch trauen. Ist es okay, wenn es scheitert? Ist es auch okay? Ist einfach Technik. Und Technik will manchmal nicht. Und das liegt dann nicht an mir, weil ich zu doof bin, sondern es kann halt einfach mal ausfallen oder Stromausfall. Ups, habe ich auch schon bei einer Vorstellung erlebt. Kann dann auch irgendwie genutzt werden, kann auch super lustig dann sein. Da können ja auch tolle Momente entstehen.
Wenn man spontan ist, weil das Publikum weiß ja dann nicht, ob das geplant ist.
Ja, genau, deswegen. Und ich glaube, das ist voll wichtig, so bei diesem ganzen Prozess, dass das Scheitern Raum hat und dass es auch, man muss kein Programmiererin oder Technikerin sein, um sich da anzunähern. Man darf da auch erstmal Unwissen mitbringen und experimentieren.
Nein, also man sieht oder man hört, dass ihr, also dass du und das Schlachthaustheater noch viel vorhabt. weil Visionen sind immer etwas Großes. Ich bin eigentlich fertig mit meinem Set. Wir reden jetzt knapp 45 Minuten. Und ich mache es immer so, dass mich meine Gästin noch fragen darf, dass wir noch einen kurzen Rollentausch machen, wenn es noch Fragen an meine Person gibt. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich. Aber jetzt zuerst feuerfrei.
Ja, ich habe eine Frage.
Okay. Ich habe vielleicht eine Antwort.
Was?
Ich habe vielleicht eine Antwort.
Okay. Nein, weil du hast mich eben nach einem, oder du hast mich vorhin nach Theatererlebnissen gefragt, die mir was bedeutet haben. Und jetzt möchte ich dir gerne die Frage zurückgeben, ob es irgendwas gibt, ob das jetzt digital oder analog ist, was dich total begeistert hat und was du dir auch vom Theater wünschst oder mehr wünschen würdest.
Du hast es kurz angesprochen. Ich wünschte mir noch ein bisschen mehr Vielfalt. Also natürlich, aber man kann ja auch gewisse Stücke, und das wird in der freien Szene ja oft gemacht, frei interpretieren, aber die freie Szene, aber kannst mich gern korrigieren, ist noch nicht mainstreamig. Und das sehe ich oft, dass die große, weiß dominierte Gesellschaft, meistens noch männlich, erst wenn dort der Eisberg schmelzt, dass es dann für alle genug Wasser hat und plötzlich der neue Status quo ist. Das wünschte ich mir noch ein bisschen mehr Mut. Und eigentlich alles, was du schon gesagt hast, auch die Lust am Scheitern, am Auszuprobieren, das wünschte ich mir noch. Und was aber ich ein großes, also Erweckungsmoment im Theater, ich habe mal eine Produktion gesehen, ist aber echt altbacken, aber die Dimension Faust mit Bruno Ganz noch, und das ist so extrem groß und so, und das auch, ich habe die DVD, die geht über einen Tag, so,
also
den ganzen Faust, und das finde ich dann schon. Aber dann stellt sich mir immer die Frage, dann macht man so ein großes Projekt, so viel Power, so viel Leute für so einen alten Stoff, aber man hat dann nicht den Mut, die genau große Power in etwas Neues zu stecken, weil die Ressourcen wären ja da. Jetzt muss man sich einfach fragen, will man die Ressourcen für den Status quo, dass man einfach weiß, wenn man da einen guten Schauspielerin oder Schauspieler hat und den alten Stoff, der kauft sowieso den Mainstream, oder geht man mit den gleichen Ressourcen etwas Neues an, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Aber ich fand die Produktion spannend, auch aus diesem Aspekt, das war über 3 Jahre, wurde da den ganzen Faust und auch neu interpretiert und so. Aber eben das Neue wird dann eben nicht mit dem gleichen Willen umgesetzt.
Ja.
Und das war irgendwo spannend und hat auch wieder viele Fragen aufgeworfen. Also sonst würde ja solche Produktionen ja nicht funktionieren, wenn der Wille und auch die Ressourcen ja nicht da wären.
Ja. Ja. Ja.
Darum, es gibt noch viel zu tun.
Es gibt viel zu tun.
Mich hat es extrem gefreut. Ich glaube auch nicht, dass es unser letztes Treffen war.
Nein, du kommst ins Schlachthaus.
Ja, Theater. Natürlich. Hauptsache, ich werde nicht geschlachtet.
Nein. Kann ich dir nicht versprechen.
Ja. No risk, no fun. Katrin, danke vielmals. Vielen Dank.
Danke dir für das nette Gespräch und die Einladung.